Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Moin, und mein Name ist Hirsch. Ich bin von der Band Montreal. Da spiele ich Bass und singe noch nebenbei, so gut es irgendwie geht. Und ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast bin beim Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wir mussten einmal, kann man den HörerInnen noch kurz erklären, einmal kurz verschieben, weil wir zeitzonentechnische Probleme ein bisschen hatten. Du kommst frisch aus Mexiko. Du siehst hier, die HörerInnen können dich nicht sehen, du siehst auch sehr erholt aus hier, aber ich hoffe, du bist auch erholt, weil es geht jetzt bei euch jetzt um die neue Platte und da steht ja ganz viel mit an. Sprechen wir aber gleich drüber, was auch noch zusätzlich, spielt ja auch noch Konzerte und alles Mögliche, da werden wir gleich noch zu kommen. Die neue Platte soll natürlich im Mittelpunkt stehen, die heißt Am Achteck nichts Neues, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz, in Kurzform für alle HörerInnen, die euch noch nicht so kennen, es gibt euch ja schon eine ganze Zeit, zumindest kurz so erklären, wie lange das schon macht, wer die anderen Mitstreiter bei dir sind, so einen ganz kurzen Abriss.
Ja klar, die Band Montreal hat letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert und wir drei, das sind neben mir noch Jonas an Gitarre und Gesang und Max Power am Schlagzeug und wir drei sind zusammen zur Schule gegangen, sind zusammen aufgewachsen in der kleinen Stadt Schwarzenbek, das ist im Speckgürtel von Hamburg und unser erstes Konzert zu dritt haben wir gespielt am 7. Mai 1999, da hießen wir aber noch anders. 2003 haben wir uns dann entschieden, deutsche Texte zu machen und haben uns Montreal genannt. Das erste Album kam dann 2005 raus und so lange machen wir das. Das ist jetzt das achte Album auch schon und wir spielen, glaube ich, jetzt irgendwann das 960. Konzert. Also das 1000. Konzert ist zum Greifen nah und sollte in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie doch hinzukriegen sein. Ja, cool. Und das hätten wir damals natürlich nicht gedacht, als wir als 14-, 15-Jährige angefangen haben, da in der Vorstadt rumzulärmen in unserem nassen, feuchten Proberaum mit einem an der Wand, dass wir das so lange zusammen auch in derselben Konstellation vor allem machen. Das wissen wir als großes Glück zu schätzen.
Wie seid ihr auf den Bandnamen gekommen, ist die eine Frage. Die andere hast du jetzt eben auch selber schon erklärt. Als ich euch das erste Mal gehört habe, vor ewigen Zeiten schon, weil ihr viel auf Festivals gewesen seid. Vorher war mir noch nicht ganz klar. Ich habe nur den Namen gelesen. Und natürlich, die Stadt Montreal gibt es, wird aber eigentlich dort Montreal ausgesprochen, weil es in Französisch Kanada ist. Und von daher war mir vorher auch gar nicht klar. Ich ging davon aus, dass ihr Montreal ausgesprochen wird. Also du hast es ja auch gerade selber erklärt. Jetzt kannst du noch erklären, wie ihr zum Namen gekommen seid.
Die reine deutsche Version. Wir hatten auf der Suche nach einem Bandnamen, als wir uns entschieden haben, okay, wir machen deutschsprachige Musik, da haben wir uns sehr schwer getan, sehr lange, weil wir wollten jetzt nicht so einen Bandnamen wie die Band, die wir sehr lieben und schätzen, aber die auch selber sagt, dass dieser Name großer Fluch ist, Schrottgrenze zum Beispiel.
Ja, ja.
Macht ja wunderschöne, tolle Musik, aber viele Leute und Festivals rümpfen vielleicht erstmal die Namen ob des deutschen, sehr schwierigen Punker-Namens. Und wir wollten also ganz bewusst keinen Punkband-Namen haben. Und dann haben wir uns den Geburtsort von unserem Schlagzeuger Max Power zur Hilfe genommen, weil der ist nämlich damals in Montreal, wie wir das Deutsch aussprechen, wie alte Kartoffeln, ja, die wir nun mal sind, geboren worden und dann aber Gott sei Dank mit uns im Speckgürtel da von Hamburg aufgewachsen und das macht natürlich was her und die beiden Geburtsorte von Jonas und mir, Hamburg-Bergedorf und Hamburg, ich weiß gar nicht, welcher Stadtteil Jonas ist, die machten, das stand da nicht zur Option, aber so und auch es gibt ja die Historie oder lange Reihe von guten Bandnamen, wo Städte Paten standen. Dover zum Beispiel ist Boston. Ja. Gibt es und viele mehr wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich auch Berlin, mehrere Bands oder Paris oder so. Spandau Ballet gibt es oder so mit anderen geografische Orte. Auf jeden Fall, das fanden wir schon ganz, ganz gut. Und wir haben auch dann in den ersten Jahren immer auf die Frage gesagt, warum heißt ihr Montreal? Haben wir gesagt, okay, weil wir davon träumen, dass wir irgendwann mit der Band so viel Geld verdienen, dass wir uns drei Flüge nach Montreal leisten können, dass wir da zusammen hinfahren. Und das haben wir dann 2011 auch gemacht und haben zu dritt Urlaub in Kanada gemacht und waren unter anderem zweimal No Facts gucken in Toronto und eben okay. Dann auch haben wir den Haken gesetzt in Montreal und waren da. Wunderschöne Stadt. Und wir haben, stell mal vor, das wäre eine Stadt gewesen, wo wir hinkommen und sagen, ach, was ist das denn für eine miese Stadt hier? Wir waren sehr froh, dass wir uns für diese Stadt entschieden haben, denn es war eine sehr angenehme
Ja, sehr, sehr schön. Hast gerade schon erzählt, ihr macht schon sehr lange Musik, also 20-Jähriges ist da und ihr habt eben auch eure, so von meinem Gefühl her, eure Fangemeinde ganz viel über Konzerte und vor allem auch über Festivals. Also wenn ich an die Zeiten denke, wo ich noch mehr auf Festivals gegangen bin, ist leider auch schon ein paar Jahre her, aber da war irgendwie, ihr wart immer irgendwo dabei. So, ja. Ihr habt wirklich hart malocht, um euch diese Fanbase zu erarbeiten und dementsprechend seid ihr dann eben auch schon auf die Anzahl der Alben gekommen. Also von daher scheint euch das auch immer noch Spaß zu machen und ich würde euch auch, wenn ich irgendwer so nach einer Liveband im deutschsprachigen Punkbereich fragen, wärt ihr auch einer der ersten, die mir da einfallen würdet. Also das ist auch was euch bestimmt sehr Spaß macht, oder?
Genau, ja, das ist sehr nett, danke. Doch auf jeden Fall, das ist nach wie vor der Hauptantrieb. Also das Live-Spielen ist für uns schon das Wichtigste oder wo wir die meiste Energie als Band irgendwie so rausziehen. Also das ist das, womit wir angefangen haben, weil die ersten Jahre haben wir einfach sehr, 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 sehr viel live gespielt. Und weil einfach dieses Ganze, auch das Unterwegssein mit Freunden, auch die Leute, die mit uns heute fahren, sind meistens alles lange schon Freunde und begleiten uns sehr lange. Das ist für uns eben das Schönste am Bandmachen. Und klar, dann geht man auch alle 2-3 Jahre irgendwie ins Studio und denkt sich neue Lieder aus und nimmt die auf. Und das ist auch immer eine sehr spannende und tolle Phase. Aber vor allem freuen wir uns dann auch wieder, wenn wir dann diesen bunten Strauß aus Festivals oder eben auch Clubkonzerten, die ja dann auch nach ein paar Jahren oder dann nach 10 Jahren ungefähr Bandgeschichte anfing irgendwie voller zu werden oder ein bisschen größer zu werden, sodass das dann auch irgendwie sich irgendwie getragen hat. So, aber das war natürlich nicht sofort so, dass da super viele Leute waren. Wir hatten ja nicht irgendeinen Hype oder sowas, sondern das, wie du schon gesagt hast, das haben wir uns von Album zu Album und von Jahr zu Jahr einfach wirklich alles erspielt. Und ich glaube auch, dass es überwiegend über Festival- und Support-Auftritte gekommen ist. Weil wir nie mit irgendwelchen Liedern groß im Radio oder irgendwelchen Magazinen oder sonst wo stattgefunden haben. Also die einzige Plattform, die einfach immer wir hatten und die wir genutzt haben, war eben das Live-Spielen. Und deshalb ist es wahrscheinlich, sehe ich auch so, würde ich Montreal eher als eine Live-Band irgendwie einordnen, wo auch viele Leute sagen, okay, ja, die Platten sind ganz okay, aber live ist das schon, ist das irgendwie dann mein Ding. Da gehe ich auf jeden Fall hin.
Super, ja. Das letzte Album ist jetzt 5 Jahre schon her. Bevor wir auf das Neue einsteigen wollen, muss ich einmal noch einen kleinen Zwischenstopp machen, weil ich habe natürlich auch noch ein bisschen dann so reingehört und bin dann über eine eurer Singles oder Auskopplung, gar nicht Auskopplung, weil es ist gar nicht nirgendwo drauf erschienen, gestolpert, was ihr Ende 21 so im Corona-Nachgang, wo ihr so einige Songs noch rausgebracht habt. Und zwar ist das der Titel Gold und Häppchen. Ich oute mich ja immer wieder gerne als großer T.S. Ullmann-Fan. Und da logischerweise, der ist auch nur ganz kurz, deswegen ist ihm mir auch sofort aufgefallen. Wie seid ihr darauf gekommen? Also den HörerInnen kann man ganz kurz erklären. Da geht es um einen Traum. Preisverleihung von T.S. Ullmann, Einladung und dann abgelehnt, so ungefähr die Kurzversion. Wie kommt man auf sowas?
Das ist eins von den 3 Liedern, die ich wirklich einfach so geträumt habe. Also die Geschichte in dem Traum habe ich wirklich so geträumt. Ich glaube, ich habe T.S. irgendwie 2-3 Tage vorher, wir kennen uns jetzt irgendwie auch schon ein bisschen länger, habe ich den einfach auf irgendeinem Hosenkonzert oder so getroffen, weil oft ist das ja so, dass Träume relativ stumpf sind und einfach man abends irgendwo Otto Walkes sieht und nachts träumt man von Otto Walkes. In dem Fall war Otto Walkes eben T.S. Ullmann und irgendwie davon geträumt. Und das Unangenehme war wirklich in dem Traum, dass der bei mir angerufen hat und ich war offensichtlich bei meinen Eltern zu Hause. Frag mich nicht, wo der die Nummer meiner Eltern haben sollte. Auf jeden Fall ist meine Mutter ans Telefon gegangen in dem Traum und hat relativ schnoddrig T.S. abgesagt, so von wegen. Der hat mich netterweise hier auf seine Goldverleihung eingeladen und meine Mutter hat ihm sehr schnoddrig abgesagt. Und das war mir im Traum mega unangenehm und ich bin auch aufgewacht und dachte so, oh Gott, wie unangenehm. Und bis ich dann gemerkt habe, so diese paar Sekunden, okay, das war nur ein Traum, ist ja gar nicht so schlimm. Aber dann fand ich die Geschichte wiederum doch ganz okay und habe mir gedacht, ach komm, kann man ja was draus basteln. Und für das Lied war es auch wunderschön. Das war eine nette kleine Anekdote und zu der Zeit haben wir gerade die Best-of-Platte gemacht und ist immer nicht verkehrt, nochmal dann irgendwie neue Lieder draufzupacken. Insofern war das ein schnell geschriebenes Lied dann.
Ja, ist auch kurz und knackig, ich glaube 49 Sekunden oder sowas, ne? Ist das,
ja,
ist der Traum, der Albtraum für dich schon wieder vorbei. Aber ja, es macht Spaß, dass mal so, wenn es auch tatsächlich so, jetzt wie du es erzählst, so aus dem Traum entstanden ist, ist natürlich noch besser. Also von daher.
Und Tees kommt ja nicht schlecht weg dabei. Also es ist ja kein.
Nein. Am Ende des Liedes entschuldigst du dich auch noch bei ihm, wenn du wirklich anrufst, dann bin ich dabei, so ungefähr.
Ja. Hat noch nicht angerufen, aber hat auch noch kein Gold, soweit ich weiß. Müssen wir noch mit ein paar Platten kaufen hier.
Da muss noch ein bisschen was passieren, muss wieder was rauskommen. Ja. Kommen wir jetzt zu eurem Album Am Achteck, nichts Neues. Wollen wir erstmal das Achteck für alle erklären, die das Achteck vielleicht nicht so kennen, die nicht so stand- oder trinkfest sind und nicht auf Volksfeste gehen, wissen vielleicht nicht, was das Achteck, was auch groß auf eurem Album
brennt. Wusstest du es denn sofort oder hast du es
irgendwie? Ich musste meiner Schande gestehen, mir war vollkommen klar, was das Achteck ist.
Ja, okay. Das ging nicht vielen so. Wir waren auch überrascht. Wir dachten, das wäre deutlich bekannter, dieser Begriff, für diese aufklappbaren Bieranhänger. Also diese, man kennt sie auf Stadtfesten und Volksfesten, die stehen da, die werden hingefahren von irgendeinem Fahrzeug und dann abgekoppelt und dann klappt man links und rechts hoch und hinten und vorne auch nochmal und dann ergibt sich so ein achteckiges, so ein Schankwagen, der von allen Seiten zu begehen ist. Und das nennt der kennende Volksmund offensichtlich Achteck, zumindest wurde uns das damals so gesagt und wir haben das immer als bekannt vorausgesetzt und haben jetzt auch erst, als wir das Album so genannt haben und das eben sehr oft irgendwo auftauchte, kam oft die Frage, ja, was meint ihr denn damit? Und aber es ist doch schön, wenn wir da so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können, was oder so ein Begriff auch ist, der jetzt nicht komplett bekannt ist. Die Berliner zum Beispiel verstehen den ganz anders, weil das Achteck in Berlin so ein öffentliches Pissoir war wohl irgendwie ganz lange. So überall so wie so ein Pavillon hingestellt, wo dann die Herren ihre Notdurft verrichten konnten. Das führt natürlich
auch. Könnte ja auch passen.
Könnte auch passen. Es ist meistens vor allem die logische Konsequenz aus dem hastigen Konsum am ersten unserem gemeinten Achteck. Ja. Aber die haben, warum wir das Achteck, warum uns das so nah dran ist, ist, weil wir zur Finanzierung des ersten Albums damals haben wir auf dem Achteck gearbeitet, also auf diesen Bieranhängern. Wir alle drei haben für die gleiche, so eine Eventfirma oder so, die hat uns dann immer eingesetzt auf irgendwelchen fragwürdigen Veranstaltungen und da haben wir dann immer in Zweierteams ausgeschenkt, Bier gezapft und andere Sachen auch und da haben wir natürlich einiges mitbekommen, weil sonst sind wir nicht so auf vielen Veranstaltungen, wo so ein Achteck steht, sonst waren wir eher auf irgendwelchen Punkkonzerten oder irgendwelchen Jugendclub-Abenden. Die anderen Feste, die hätten wir sonst als Anfang 20-Jährige wahrscheinlich eher nicht so mitbekommen. Aber trotzdem war das natürlich total interessant, wie so ein Stadtfest in Altona aussieht, wo irgendwelche Coverbands spielen und so und das Ganze drumherum. Und die Leute, die am Achteck einfach sich morgens hinstellen und bis abends bleiben, das hat uns nachhaltig beeindruckt und bewegt. Und davon finden wir schön, dass wir das nach 20 Jahren im Jubiläumsjahr kam, dass so ein bisschen kamen so viele alte Geschichten nochmal raus, dass wir das jetzt nochmal vertont haben quasi, weil es eben doch eine sehr wichtige Phase war, das erste Album zu finanzieren. Das zweite hat sich dann Gott sei Dank schon irgendwie anders durch Konzerte oder so finanziert, aber das erste mussten wir erstmal so irgendwie wuppen.
Ihr habt es so gemacht, wie es einige machen, wenn sie ihre LP rausbringen. Ihr habt auch einen Titeltrack zu dem Album. Mhm. Also am Achteck nichts Neues gibt es auch als Lied. Kannst du ein bisschen was zum Inhalt erzählen?
Genau, das ist da geht es sehr um dieses Leben am und um das Achteck eben, um diese Bierwagen-Geschichten, was einerseits so ein Universum für sich ist, andererseits natürlich auch so eine gewisse Trostlosigkeit mit sich hat und ein bisschen, wir haben da auch so ein bisschen noch diese Zeit eben da aus Schwarzenbek, aus unserer Vorstadt mit reingebracht, wo manches Leben endet hier an Brücke oder Baum. Wir haben auch natürlich in unserer Jugendzeit den einen oder anderen aus dem weiteren Bekanntenkreis hat sich da auch an irgendwelchen Sachen totgefahren. Das spricht dann noch mit rein. Und Albumtitel kommt dann meistens, glaube ich, andersrum. Also wir hatten dann einfach die 13 Liedtitel und dann hat man überlegt, okay, wie nennen wir das Album? Und da ist man oft froh, wenn man einen dieser Titel dann schon auch nehmen kann. Wenn ein Liedtitel so viel hergibt, dass man das auch als Albumtitel machen kann, wenn man nicht irgendeinen anderen total guten Albumtitel eh schon in der Schublade hat. Und dann haben wir eben das als am besten auch an das Buch angelehnt, natürlich im Westen nichts Neues. Wurde ja, glaube ich, auch gerade nochmal verfilmt. Daran angelehnt auch so diese schon Beständigkeit am Achteck, so da wird einfach, da passiert nicht viel. Also das kannst du, glaube ich, die Aufnahmen, da kannst du vor 30 Jahren, vor 50 Jahren und jetzt irgendwie mitschneiden die Gespräche an dem Ding und das wird sich ziemlich genau um die gleichen Themen grob drehen. So. Und das hat natürlich was, für viele hat das wahrscheinlich was total Sicherheitgebendes, aber es hat natürlich auch so ein bisschen was Stehenbleibendes. Ne? Und im Gegensatz total natürlich zu dem sehr mobilen Achteck, das ja abends einfach wieder weggerollt werden kann, weißt du, also so besonders beständig ist es dann doch nicht. Also es lebt schon von seinen ganzen Paradoxen in sich, dieser Albumtitel und das Lied.
Ja, ihr habt das ja übergreifend auch ein bisschen weitergeführt, wenn wir so beim Tresen bleiben am Achteck. Und du sagtest, ja, ihr habt bis jetzt ja nie irgendwie so die großen, ihr seid nicht groß geworden durch irgendwie Hits oder sowas. Aber wenn ich an Tresenlieder denke, dann gibt's jetzt ein schönes Neues, finde ich. Ihr habt nämlich einen Titel gemacht, der heißt Mein Korn. Der ist sehr eingängig und ich kann mir auch gut vorstellen, abends, wenn das Achteck vielleicht irgendwann die Dinger nach oben klappt, mit irgendjemand schunkelt im Arm, mein Korn singen, nach Hause zu gehen. Ist das eher eine Persiflage oder habt ihr gesagt, wir wollen mal ein bisschen, auch ein bisschen was, ja, was zum Schunkeln machen oder, wie seid ihr darauf gekommen, so in diese Richtung zu gehen?
Da hatten wir zuerst den Text. Jonas und ich waren vor 2,5 Jahren zusammen im Urlaub in Portugal und haben uns da vorgenommen, Lieder zu schreiben dann. Also da hatten wir, als wir angefangen haben, für diese Album zu schreiben. Und da hatte ich irgendwie einen Tag, habe ich dann 3 Texte geschrieben, die auch alle irgendwie aufs Album gekommen dann sind jetzt. Und wir hatten da so diese Demos rumschwirren. Und dann habe ich ein Demo aufgenommen für mein Korn. Also der Text ist auch so geblieben. Und habe dann die Musik aber gemacht und wusste das nicht, zu einem anderen Lied oder was sehr nah dran ist von einem Lied, was wir damals gemacht haben. Und dann war das, fiel uns da sehr schwer danach, uns wieder von dieser Musik, die aus dem Kopf zu kriegen und eine andere Musik zu diesem Mein Korn-Text zu machen. Und dann haben wir irgendwie das lange in der Schublade gehabt und haben dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, wir müssen einen ranholen, der das andere Demo nie gehört hat und quasi diese Nähe nicht drin hat. Und haben das Sebastian Matzen geschickt von der Band Matzen. Haben gesagt, okay, Hier ist der Text. Kannst du uns da vielleicht helfen mit der Musik, weil du bist noch ein weißes Blatt Papier, was die Musik angeht. Und das hat er innerhalb von 10 Minuten kam dann eine Sprachnachricht, wo er das am Klavier einspielte und wirklich wunderschön das in eine sehr balladige Form gebracht hat. Und dann sind wir zu ihm gefahren 2 Tage und haben bei ihm das Lied dann so aufgenommen als Demo erstmal, haben aber auch viel von den Demosachen dann tatsächlich auf der Albumaufnahme gelassen. Und dadurch ist das so geworden. Und wir fanden es aber eigentlich klar, war uns auch klar, dass das jetzt kein klassisches Montreal-Lied wird und wir wollten auch nicht, dass es jetzt wieder ein schnelles, hartes Lied wird, sondern dass wir das einfach mal versuchen, so als musikalischen Ausreißer auf dieser Platte dann irgendwie unterzubringen. Und ich glaube, das tut der Platte ganz gut, auch mal so eine kurze Verschnaufpause. Und es ist halt, wie du sagst, vom Titel dachten alle, okay, mein Korn, jetzt kommt hier irgendein Sauflied. Und es ist natürlich thematisch sehr weit weg davon, sondern es ist natürlich ein ganz niedlich kleines, zerbrechliches Liebeslied, wenn man so will, von einem, was ich ja immer gerne mag oder was wir oft haben, so aus der Sicht des Verlierers. Also das sind eigentlich unsere liebsten Protagonisten, Leute, die jetzt nicht unbedingt die Überflieger sind, sondern auch hier der Typ im Mein Korn oder der Mensch in Mein Korn. Da läuft sonst nicht so richtig viel richtig. Und das ist, finde ich, immer viel spannender, die Geschichten, als jetzt irgendwie wie im Hip-Hop hier, Achtung, bei mir läuft alles geil und ich habe das dickste Auto und so läuft das. Sondern das ist schon eher Loser-Rock, den wir dann da machen quasi. Loser-Balladen.
Ja, ist ja spannend, die Sebastian-Matzen-Geschichte. Schöne Grüße an Sebastian, der ist jetzt auch schon zweimal wie im Podcast gewesen. Sehr sympathischer Typ und jetzt, wo du das so erzählst, kann ich mir das auch gut vorstellen.
Dann hört man direkt meine Stimme, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Also schön. Hangeln wir uns so ein bisschen weiter an so ein paar Songs, die ihr auch vorab schon rausgebracht habt. Eine andere Stadt finde ich ganz interessant, weil der ist, du hast immer von Losern, hast gerade von Losern erzählt, der ist gar nicht so loserig, sondern es geht eigentlich, ist schon fast optimistisch, würde ich sagen. Also so nach dem Motto, egal wo ich hingehe, ne? Der Ort ist nicht so entscheidend.
Bei uns lief das zum Beispiel, das ist ja ganz nah an unserer Bandgeschichte auch. Die erste Strophe ist quasi, geht um die Jahre, die wir noch in Schwarzenbek da waren. Wo wir jetzt aber nicht irgendwie auf besonders fruchtbaren oder dankbaren Boden gefallen sind. So, da war es dann wirklich so, dass wir dann irgendwann mal so ein Konzert auch unter der Brücke gespielt haben. Und Punkt 22 Uhr wurde dann der Strom abgestellt und auch das ganze Licht, sodass wir da im Dunkeln ehren- und würdelos unser Equipment versuchen mussten einzupacken. Und auch so war dann jetzt, wir haben immer versucht, da Konzerte zu veranstalten. Da wurde uns vom Ordnungsamt vor Ort schon immer durch harte Auflagen sehr viel in den Weg gestellt. Das heißt also, ich kenne andere Bands, die haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Heimatstadt und da gab es quasi ganz andere Möglichkeiten durch Jugendzentren oder sowas. Die Donuts in Ibbenbüren zum Beispiel in der Scheune. Ich meine, da haben Green Day gespielt in Ibbenbüren in der Scheune. Das muss man sich ja vorstellen. Und wir in unserer Vorstadt von Hamburg, wo man es ja eigentlich auch erwarten sollte, dass da irgendwas geht, in Schleswig-Holstein, da ging halt einfach gar nichts. Da war sehr wenig und da war vor allem, das war einfach nicht von der Politik und von der örtlichen, also ne, von den Institutionen her war das einfach nicht so gewünscht und gesehen, dass man auch was für die Jugend, für die Bands machen konnte. Also sind wir da weitergezogen nach Hamburg und in Hamburg, das sind dann die ersten 10 Jahre, was auch für uns klar, dass da hat die Band so angefangen, aber das war auch schon sehr zäh und das ist jetzt nur unserem Riesenspaß, den wir an der Band und so haben und dass wir einfach zu dritt immer gesagt haben, wir machen das weiter, ist es zu verdanken, dass das weiterging. Also die ersten 10 Jahre Montreal waren auf jeden Fall keine Erfolgsgeschichte, so wo man sagen konnte, okay, das läuft jetzt hier. Und dann sind wir alle drei nach Hamburg, nach Berlin weitergezogen. Das ist quasi die zweite Strophe dann. Und hier läuft es dann jetzt schon irgendwie ganz gut. Liegt wahrscheinlich nicht an der Stadt, sondern einfach durch viele andere Faktoren, die sich dann in der Zeit ergeben haben. Und da stellen wir am Ende des Liedes fest, okay, läuft zwar ganz gut hier, aber wenn es irgendwie doch mal schief laufen sollte, wären wir zu dritt oder als Freundeskreis nochmal bereit, nochmal weiterzuziehen, wenn es das unbedingt erforderlich machen sollte. Das ist, glaube ich, die Aussage, dass es eher sagt, so pass auf, es geht gar nicht um den Ort, sondern es geht eher um uns als Gruppe und es ist relativ egal, wo wir das sind. Hauptsache ist, wir kriegen das irgendwie miteinander geschissen. Und das ist vielleicht auch das, was dann andere damit aus dem Lied rausziehen können, dass der Ort vielleicht eher nebensächlich ist, weil wir auch nie so eine Band, so dieser Lokalpatriotismus, was ja andere Bands haben ja auf einem Shirt stehen, wo sie herkommen, das hat uns nie so, also ich finde eine Band oder wir als Leute machen, das macht uns ja nicht aus, dass wir jetzt irgendwo zufällig da geboren sind und aufgewachsen sind, sondern uns machen dann vielleicht andere Dinge aus, die wir zusammen uns erarbeitet und erwurstelt haben. So, das vielleicht okay, aber dass wir jetzt unseren Heimat- und Geburtsort auf ein Shirt drücken würden, das wäre uns sehr fremd. Vor allem sind es oft auch bei Punkbands, ist es mir absurd, die einerseits irgendwie sagen so, ja, hier nie Deutschland, no fronts, no borders und so, aber bei der Regionalgeschichte macht man es dann doch und ist irgendwie Fan. Und so, weißt du, das ist widerspricht sich so ein bisschen für mich, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, Düsseldorf, wir kommen aus Düsseldorf, oh, wir kommen aus Berlin, oh, wir kommen aus Hamburg, so, weißt du, das haben wir uns nie auf die Fahne geschrieben. Andere sagen natürlich immer, oh, ihr seid eine Band aus Hamburg, aber eigentlich sind wir eine Band, wenn man so will, aus dem norddeutschen Raum, würde ich fast sagen, sprachlich und so und würden da gar nicht so genau drauf eingehen. Und auch das ist ja nur Zufall. Also ich hoffe, wir drei hätten uns auch so gefunden, wenn wir nicht in Norddeutschland zusammen aufgewachsen wären.
Ja, die letzte Vorab-Single, bevor das Album rausgekommen ist, seid ihr so wieder ein bisschen bei den Losern angelangt. Die heißt Primadonna und Primat. Der Primat ist logischerweise in dem Fall der Loser. Wobei, vielleicht ist es auch die Primadonna, wer weiß es.
Das weiß man auch nicht eben. Das muss man, das ist auch im Auge des Betrachters.
Wie viele Augenzwinkern ist da drin? Manche Sachen sind so, diese Argument so nach dem Motto, werde endlich erwachsen. Kann positiv sein, kann aber auch, je nachdem, wer sagt, auch ganz nach hinten losgehen. So. Das ist so eine ganz spannende Geschichte. Ihr seid ja jetzt eigentlich aus dieser Phase raus oder fühlt euch immer noch so, weil ihr Punkrock macht, kriegt ihr sowas immer noch zu hören, werdet endlich erwachsen.
Doch, also die Frage gerade aus von Leuten aus unserem ehemaligen Heimatort oder so ist dann schon immer so, aha, okay, krass, und ihr macht das immer noch und so, und aha, und kann man davon leben und so. Und also die Frage kommt natürlich öfter mal, dass das Leute dann nicht so ganz verstehen, weil natürlich ja Leute in unserem Alter eigentlich jetzt schon irgendwelche Eigenheime in der Vorstadt haben und irgendwie ein Geschäftle oder so. Das ist schon da und damit spielen wir so ein bisschen. Andererseits ist es natürlich aber auch so, dass wir seit 20 Jahren schon die gleichen Schuhe tragen. Und wir spielen in dem Lied, wie oft, also das ist ja so, wir maßen uns ja nicht an, die absolute Weisheit zu haben oder die Lösung, wie es laufen sollte, sondern wir lassen da so ein bisschen in dem Lied die zwei konstruierten Extreme aufeinanderprallen. Und natürlich liegt phasenweise der ein oder andere von uns auch mal näher an der einen Seite und an der anderen Seite. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass wir uns ganz klar der einen Seite oder der anderen Seite zuschreiben, sondern einfach mal so das so ein bisschen konstruiert haben. Und jeder deutet das ja auch bei dem Lied tatsächlich anders. Das finde ich immer ganz spannend, dass es jetzt nicht die eine Deutungsgültigkeit nur gibt für ein Lied, sondern das kann ja auch wirklich, da kann jeder rausziehen, was er will. Und dann auch vielleicht entdeckt sich der eine oder die andere auf der Seite und auf der anderen Seite wieder. Das ist ja das ist ja das Spannende an so Liedern, finde ich.
Ja, spannend ist auch so ein bisschen, was man aus den Texten rauszieht, wie man sie für sich selber wahrnimmt. Das hat ja auch jeder, der es so ein bisschen anders macht. Wo ich ganz spannend finde, ist es bei dem Titel Ganz allein. Der stellt eben auch so dieses, so ein hedonistisches Männerbild dar, im überzogenen Sinn, die Frauen dann auch komplett eigentlich mehr oder weniger ablehnen, wozu brauche ich das, und der perfekte Mann soll so und so sein. Das wirft dann schon so ein Spiegel auf einen gewissen Teil der Gesellschaft oder eben auch auf einen gewissen Teil von Männern vor allem, bezieht sich ja eigentlich in dem Fall eigentlich so auf Männer. Und das ist schon, finde ich, ein sehr spannendes Thema.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, Incels nennt man die Herrschaft.
Ja, Incels, ja.
Genau. Und das ist ein Thema, da hatte Jonas die Musik und der meinte dann auch, also bei uns ist es so aufgeteilt, dass Jonas die Musik schreibt und ich die Texte, und da kam er ganz klar mit dem Wunsch oder mit der Bitte oder mit der Idee, hier lass doch mal was zu dem Thema, also dass man quasi dieses, nur deshalb bist du immer noch allein, also quasi so die, dass man sich die Welt so zurecht schiebt, dass es an allen anderen liegt, dass das irgendwie nichts mit einem wird, und dass die Frauenwelt offensichtlich komplett verrückt geworden sein muss, dass man selber jetzt vereinsamt oder dass es an den Zugewanderten liegt und so, und dass das natürlich eine sehr traurige Haltung und Lebenseinstellung ist, weil das ja auch gar nicht die Tür öffnet, zum sich selber vielleicht so ein bisschen auch noch optimieren oder irgendwie zu öffnen und zu bearbeiten, was man ja, glaube ich, sein Leben lang schon tun sollte, weil ich glaube, keiner ist irgendwie in irgendeinem Punkt perfekt, oder es liegt nur an anderen. Wenn man das glaubt, dass wirklich alles nur an anderen liegt, dann ist meine Vermutung oft sehr groß, dass es vielleicht nicht so ist, sondern dass dann doch ein bisschen am eigenen Rädchen mal gedreht werden könnte oder sollte. Und das haben wir eben hier dann versucht, in dem Lied auf nicht allzu zeigefingerig zu bearbeiten, sondern so ein bisschen einfach das in den Raum zu stellen für die Personen, die sich vielleicht angesprochen fühlen würden. Ich weiß allerdings nicht, ob die Montreal hören. Das ist natürlich auch wieder so die Frage.
Ja, ist so die Geschichte mit den 100 Geisterfahrern, die einem entgegenkommen. Ne?
Ja, genau. Wenn alle verrückt sind, genau, dann genau. Einer Hunderte.
ist so, ihr habt eben so verschiedene Herangehensweisen. Du hast eben gesagt, einzelne Songs erzählen ein bisschen was über die Bandgeschichte, wo ihr herkommt und wie sich das entwickelt hat. Andere beleuchten eben, wie jetzt diese Incels oder den Loser oder sonst irgendwie bestimmte Typen von Menschen. Ihr habt aber auch zumindest einen sehr, sehr persönlichen Song drauf. Ich finde, das ist der Straßen von Oberhausen. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, klar. Das Lied geht ganz, das ist eins von, glaube ich, drei oder vier Lieder haben wir nur, die ganz genau so passiert sind, wie sie im Lied auch gesungen oder wie es im Text ist. Sonst ist es immer so eine Mischung aus irgendwelchen selbsterlebten Geschichten oder beobachteten Geschichten und eben so ein bisschen Fiktion. Bei den Liedern zum Beispiel Hier und Heute nicht oder auch Danke für die Nase ist es dann einfach genau so. Und auch hier Straßen von Oberhausen, da haben wir quasi die Trauerfeier vertont von unserem Freund Blubby, der bei der Band Sonderschule Gitarre gespielt hat. Und vor jetzt schon, was ist das, 2 Jahre her? Ja, 2 oder 3 Jahre schon. Auf jeden Fall vor 2 Jahren muss es gewesen sein. Auf jeden Fall, der gestorben ist und wo wir dann im Juli auf dieser Trauerfeier da waren, in Oberhausen eben. Und die Sonderschule hat uns gefragt, ob wir auf der Trauerfeier uns vorstellen könnten, ein Lied zu spielen. Und das war jetzt für uns natürlich erstmal total schwierig, weil wir uns nicht wirklich, oder wir dachten nicht, dass wir irgendein Lied hätten, was da passen würde, auf einer Trauerfeier zu spielen. Und dann kam aber, haben die selber in den Raum geworfen, das Lied richtig falsch, was wir auf der Platte Shucky Lucky haben. Und das haben wir dann da gespielt, zusammen mit Pensen Paletti von Das Pack, und haben von ihm auch noch Heavy Metal Kind gespielt, was das Lieblingslied von Blubby war. Und diesen ganzen Tag, wo wir dann abends sind, wir noch dann dahin gelaufen ins Zentrum Altenberg und haben mit der Familie und den ganzen Freunden da noch eine Feier gemacht, wo dann auch so Bilder auf Monitoren liefen von Blubby und so. Und das war ein sehr, sehr krasser Tag so. Und den haben wir dann einfach ein paar Wochen später in einem Lied verarbeitet und den dann auch der Sonderschule geschickt und der Familie und gefragt erstmal, ob das auch okay ist für die, weil das natürlich ein sehr persönliches Ding ist eigentlich für die und das ist ja nicht wirklich unsere eigene Geschichte. Aber die fanden das super und meinten, ja klar, auf jeden Fall. Und das hätte den Blubby auch sehr gefreut und deshalb haben wir das dann auch fürs Album aufgenommen. Und dann war aber auch schon sehr schnell klar für uns, okay, das mit dem Outro und so, und das ist auf jeden Fall, damit stand sehr schnell das letzte Lied fest. Das ist, ne, das macht man nicht so mitten rein, sondern das ist dann auf jeden Fall der Schlusspunkt von dem Album. Und das ist, finde ich auch, ist eins meiner Lieblingslieder auf der Platte. Ist wirklich sehr schön gelungen. Und ich hoffe nicht, dass wir noch unendlich viele so derart Lieder machen müssen, aber es ist auf jeden Fall, war das für uns eine sehr angenehme Art, mit dem ganzen Tod umzugehen, so, weil es, ne, irgendwas ändern kann man es eh nicht, aber so ein Lied draus zu machen, ist dann doch irgendwie noch eine ganz schöne Würdigung. Ja.
Wie geht's jetzt nach dem Album-Release weiter mit Konzerten? Erstmal wieder Festivals oder macht ihr eine eigene Tour?
Wir machen eine ganz kurze, kleine Release-Tour. Im Mai spielen wir 4 Konzerte, wirklich nur in 300er-Läden, die irgendwie auch ratzfatz ausverkauft waren, wo wir dann auch natürlich alte Lieder spielen, aber auch schon mal ein paar neue Lieder ausprobieren und gucken, was wie funktioniert. Und dann geht's direkt im Juni weiter, Anfang Juni mit den Festivals. Und dann spielen wir so Hurricane, Southside, erste Mal Nova Rock in Österreich und auch endlich wieder in der Schweiz beim Greenfield. Und dann später im August sind wir hier noch beim Open Flair und Taubertal. Ach, in
Eschwege, ja, sehr schön.
Genau, Eschwege, so, also schon, da hat unser lieber Booker Niklas wirklich einen Premium-Sommer hingebucht. Und dann, und das dürfen wir natürlich erst ab Juni, ab den Festivals sagen und ankündigen und in Vorverkauf geben, aber da muss man jetzt auch kein Genie für sein, dass wir natürlich, wenn wir ein Album rausgebracht haben, irgendwann im Herbst, Winter nochmal Konzerte in Clubs spielen werden. So. Aber da wird man dann im Juni mehr zu erfahren, genau.
Ja, klar, aber es logischerweise bietet es sich ja jetzt kurz vorm Sommer auch wieder an, den Ruf als Festivalband und als Liveband wieder schön aufzugreifen, um die Historie fortzusetzen, neue Fans zu generieren noch, dann vielleicht auch schon wieder, wie du sagtest, mit neuen Stücken, die ihr spielt. Und du sagst ja selber, ihr habt auch sehr viel Spaß dran und ihr seid eigentlich auch eine Live-Band. Von daher freut euch auch bestimmt drauf, nicht nur das Album rauszubringen, sondern auch jetzt dann wieder gut vor Publikum einiges an Konzerten spielen zu können.
Ja klar, und das ist ja auch immer sehr spannend zu gucken, welche Lieder, also ganz oft oder nicht immer ist es so, dass die Lieder, die man selber am besten findet oder die gut irgendwie bei Spotify funktionieren, dass sie dann auch live funktionieren und andere Lieder funktionieren live wiederum total gut, die bei Spotify nicht funktionieren oder so. Und das ist immer sehr spannend rauszufinden mit einem neuen Album, was jetzt so die Publikumslieblinge sind, weil da versperren wir uns dann auch nicht vor und sagen, okay, wir ziehen das jetzt aber durch und spielen das Lied, weil das haben wir geplant, sondern wenn wir merken, okay, dies und das Lied funktioniert beim Publikum sehr gut und das mögen die gerne hören, dann stellen wir dementsprechend uns darauf auch ein und bauen das dann öfter in die Setlist ein. Und das wird halt jetzt wieder sehr spannend für uns rauszufinden, was hier von den 13 Liedern quasi jetzt die Lieder für die Zukunft sein werden, die man so mit eingebaut bekommt.
Eine Frage habe ich noch, wir müssen nicht über den kompletten Song sprechen, aber es gibt den Song Club 100. Ist denn Club 100 tatsächlich euer 100. Song, den ihr geschrieben habt, oder habt ihr den einfach dazu erkoren?
Nee, das war wirklich so, dass wir wussten, auf diesem Album werden wir, weil wir natürlich wussten, es werden ungefähr 12, 13 Lieder, werden wir das 100. Lied haben. Also das sehen wir natürlich an der Werkmeldung bei der GEMA zum Beispiel. Da sieht man sehr gut, an wie vielen Liedern man mitgewirkt hat. Und dann haben wir den aber auch genau an die Position gemacht. Ich meine, er ist Lied 10 auf der Platte und das ist quasi, wenn man alle Einzeltracks nacheinander verfolgt bei Spotify, ist wirklich dann auch unser 100. Lied, was veröffentlicht wurde.
Ach, cool.
Das haben wir quasi in dem Lied dann auch selber so ein bisschen zelebriert und haben 2 wunderschöne Gäste gewinnen können. Sowohl Von Ritchie von den Hosen als auch Dicken von Slime, der alte Sänger, der Originalsänger von Slime. haben uns ein kurzes Feature, einen kurzen Gastauftritt, einen Cameo-Auftritt quasi hingelegt, über die wir uns sehr freuen. Und das sind sehr würdige Gäste für ein 100. Lied.
Ja, ihr zelebriert also nicht nur die mehr als 20 Jahre, sondern eben auch dann fast jeden, nicht jeden Einzelsong, aber zumindest 100 und vielleicht dann wieder 150 oder 200. Ihr habt ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit.
Aber wie wir auch in dem Lied sagen, ist es, muss man ja auch ehrlich sein, sind es 100 Lieder in 20 Jahren. Das heißt, pro Jahr kann man sich ausrechnen, 5, 4 Stück so irgendwie im Mittel dazwischen. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ne? Das reicht nicht fürs Guinness-Buch sehr wahrscheinlich.
Wenn man die Kürze der Songs noch als Arbeitszeit umrechnet, dann ist es ja fast gar nichts.
Ja, in Stunden gerechnet ist es wirklich sehr überschaubar, ja.
Okay, ich wünsche dir und euch viel Spaß mit der neuen Platte. Logischerweise ja. Viel Spaß mit dem Festivalsommer. Und vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und ein bisschen Einblick in die Hintergründe von den Songs gegeben hast. Und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.